Die Sonne scheint, am strahlend blauen Himmel ist keine Wolke zu sehen, die Vögel zwitschern und mir gegenüber sitzt Martin Schanow. Was könnte dieser Tag nicht schöner sein? Und dann, Martin grinst schon, aber ich rede einfach weiter.
Und dann schlägt man die Zeitung auf und da steht 0:2.
Genau, Kleeblatt verliert 0:2. Das ist schon der Punkt, Martin. Das war ein seltsamer Abend. Eigentlich könnte dieser Mittwochmorgen, an dem wir aufnehmen, so schön sein, aber irgendwie ist da ein seltsamer Abend am Tag zuvor gewesen.
Ich würde sagen, klassisches Spiel, über das man sagt, die hätten noch 3 Stunden aufs Tor schießen können und hätten es nicht getroffen.
Glaubst du, dass nicht irgendwann mal reingerutscht wäre, wie man sagt?
Also, nee, bei dem, also kam ja auch zu wenig Glück auch noch Pech dazu. Nee, also das war ja links vorbei, rechts vorbei, dreimal Aluminium. Also, was willst du denn da noch mehr machen? Die Osnabrücker hatten auch irgendwie dann mehr Schmalz in den Beinen anscheinend.
Du hast mir gestern Abend auch noch in WhatsApp eine Nachricht geschrieben mit 2 Worten, es war komisches Spiel. Trifft
Genau.
das ganz gut wahrscheinlich.
Ja, also man geht dann da raus und denkt sich, nee, hättest jetzt das echt verlieren müssen? Vor allem, sie haben sich ja wirklich toll die Chancen rausgespielt, aber man kann es auch auf eine einfache Formel bringen. No Howie, no Party.
Boah, Wahnsinn. Das hätte die Überschrift sein müssen, nicht? Klebal verliert 0 zu
Eigentlich
2.
ja, jetzt ärgere ich mich hier.
Ja. Ja, über dieses seltsame Spiel, über dieses 0:2 der Spielvereinigung wollen wir sprechen. Aber zuerst haben wir einen neuen Werbepartner, der auch der alte Werbepartner ist. Aber die Sparkasse Fürth hat ihren Vertrag verlängert mit uns. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und deshalb jetzt ein bisschen Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Giro-Konto der Sparkasse Fürth. Denn Mehr-Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, kontaktlosen Bezahlen oder der mehrfach ausgezeichneten Banking-App. Bei diesem Konto ist bereits alles inklusive. Einfach mehr als nur ein Konto, eben mehr Giro. Und natürlich bei deiner Sparkasse Fürth.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Liebe Freundinnen und Freunde des Fürther Flachpass, willkommen zur nunmehr 19. Folge dieses schönen Kleeblatt-Podcasts von nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer. Mir gegenüber sitzt, wie schon angekündigt, Martin Schanow, Sportredakteur der Fürther Nachrichten. Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen.
Und wir wollen natürlich wieder reden, wie gerade schon angekündigt, über dieses 0:2 am gestrigen Dienstagabend. Und lass uns vielleicht einsteigen, Martin, mit einer bisschen Statistik. Denn gestern Abend Torschüsse 22:9. Laufleistung 113,78 Kilometer zu 112, knapper Sieg. Gespielte Pässe 512 zu 272. Angekommene Pässe natürlich dann auch 430 zu 186. Fehlpässe 82 zu 86, erster Punkt für Osnabrück. Vielleicht auch kein guter Punkt, wenn man mehr Fehlpässe spielt. Passquote 84%, die hat Stefan Neitl zuletzt ja so gelobt bei seiner Mannschaft. Osnabrück nur 68%, Ballbesitz 66%, Osnabrück 34%. Die Spielfang hat auch noch gewonnen bei Abseits 3 zu 2. Osnabrück, dafür sind sie öfter gefoult worden. Aber ich glaube, es würde, wenn man es jetzt durchrechnet, ein ganz klarer Sieg laut Statistik für die Spielvereinigung sein. Am Ende war es aber ein 0 zu 2. Lügt die Statistik oder ist einfach der Fußball einfacher als die Statistik?
Ich denke, sowas gibt es immer wieder, ne? Dass Gegner dem Gegner, dass die eine Mannschaft der anderen Mannschaft einfach den Ball überlässt und sagt, mach was damit, weil wir haben ein gutes Umschaltspiel und es reicht uns und sowas.
Das heißt, der Ballbesitzfußball ist tot, wie man sagte nach der Fußball-WM zuletzt.
Ja, gibt es ja immer wieder. Also es gibt ja einen eindeutigen Trend, dass sowas erfolgreich sein kann. Aber in der zweiten Liga würde ich es jetzt nicht generell so sagen. Also als das HSV-Spiel zum Beispiel, das war nicht so, ne? Da hatte Fürth fast eher die Rolle zu sagen, okay, wir versuchen die auszukontern. Aber selbst das hat ja nicht gestimmt, ne? Das waren schon zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollten. Aber jetzt, also Osnabrück wollte nicht groß Fußball spielen. Diese Anzahl, die du vorgelesen hast von vielen Fehlpässen und auch von wenigen Pässen überhaupt, die rührt natürlich auch daher, dass wenn Osnabrück den Ball hatte, die schnell und riskant nach vorne gespielt haben. Und da kann natürlich auch viel schief gehen, aber es hat auch zweimal funktioniert und in der zweiten Halbzeit hatten die ja nochmal eine Riesenchance. Nach einer Kerze vom Caligiuri, Cesai, glaube ich, hieß dieser Spieler, der hat dann stand dann alleine vorm Burchard und schiebt dann links daneben. Also, was ich sagen will, ist, sind mehr Risiko gegangen und das ist auch belohnt worden.
Das heißt, die Spielvereinigung war zu brav. Kann man das dann umdrehen, wenn die einen mehr Risiko gegangen sind, die anderen zu brav waren? Oder ist es einfach an der Spielerlage, Spielführung geschuldet? Weil der Stefan Leitl sagt ja immer wieder, er will eine spielfreudige Mannschaft, er will, dass die Mannschaft schönen Fußball spielt und gehört das dann auch mal dazu, vielleicht in Schönheit zu sterben.
Ja, genau. Das war ja oft der Vorwurf der letzten Jahre, immer wieder, nicht nur unter Leitl, ne? Also, das waren, also fast jeder Trainer hat gesagt, er will den Ball laufen lassen. Ich glaube, Radoki hatte, glaube ich, einen anderen Ansatz.
Der ja, und Buric wollte ja auch, naja, hat schon stimmt, auch defensiver gespielt.
Ja, wobei, ja, genau. Buric hat auch gern den abwartenden Gegner gegeben und den anderen lieber den Ball überlassen. Aber so, ich glaube, er wollte es gar nicht, aber es hat sich so ergeben, weil er die Spieler einfach nicht dazu hatte, zu seiner Spielweise. Aber das ist ja oft das Thema in Fürth, dass die Trainer die Spieler nicht haben.
Aber eigentlich haben sie die Spieler ja, oder? Also das ist ja doch eine ziemlich ballsichere Mannschaft. Zumindest also, die gestern am Anfang auf dem Platz stand.
Deswegen steht Fürth ja auch im oberen Tabellendrittel. Das muss man jetzt mal fairerweise
sagen. Nicht mehr. Das sind Achter.
Das ist
ja
Achter,
das, ja, okay. Das obere Tabellendrittel.
Also gut, das sind wir im Mittleren, ja. Aber das ist ja, sie haben ja ein Spiel weniger und sie sind kurz davor, die 40-Punkte-Marke zu knacken. Also lass uns nur auf dieses eine Spiel schauen, aber es ist schon gut, das in den Kontext zu stellen. Fürth hat einen breiten und, finde ich, ausgeglichenen Kader und den werden sie auch noch brauchen zum Endspurt der Saison.
Aber findest du, dass dieser Kader so ausgewogen ist? Weil man sieht, wenn Spieler von der Bank kommen, dass dann, also Marvin Stefanik ist ein gutes Beispiel, da funktioniert es. Mhm. Aber bei anderen Spielern, die von der Bank kommen, da ist halt dann oftmals ist effektiv eine Schwächung zu der Person, die vorher rausging. Ne?
Naja, also an
also man kann mich unterbrechen, aber man kann natürlich auch nicht als Zweitligist mit wenigen Mitteln 18 gleichwertige Spieler haben, das geht ja fast
genau, nicht. Genau. Und schau, ein Kenny Redondo, der ja oft kritisiert wird, hat auch schon sein Tor gemacht. Ne? Also du hast halt, und außerdem ist er pfeilschnell. Also der Kader ist, finde ich, schon so zusammengestellt, dass er viele Spieler mit unterschiedlichen Eigenschaften hat. Das war ja auch am Anfang der Saison der Plan, so wird es mir erklärt. Und so sieht man es auch. Ne? Dass jetzt zum Beispiel ein Felix Beimo gerade überhaupt keine Rolle mehr spielt, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Leitl jetzt in so einem Spiel keinen Abwehrspieler austauschen muss. Ne? Das, aber sonst finde ich, sehe es nicht so kritisch wie du. Und zumal, das hatte ich ja im Intro schon erwähnt, dass also der Herbert Nielsen hat halt einfach gefehlt, ne? Und der ist ja momentan überragend, einer der besten Vierter. Der hat auch das Selbstvertrauen. Ein Daniel Cateruel, der kam jetzt von der Bank, nachdem er kommt aus einer Verletzung auch, ne? Der ist auch noch nicht bei 100%. Aber wenn der voll im Saft ist, jetzt sagen wir mal in 2-3 Spieltagen, das sind Granaten, die du da eigentlich bringen kannst. Das hätte jeden andere Vereine gerne.
Das heißt, es liegt einfach nur an diesem einen Spieler vielleicht, dass man verloren hat. Weil vielleicht hätte Harvard Nielsen diesen Kopfball von Cateruel, wo er von der Latte abgeprallt ist in der zweiten Halbzeit, er dann quasi sich aussuchen konnte auf 7,32 Meter Torbreite, wo er ihn hinhaben will und hat ihn dann auf die 50 Zentimeter geköpft oder 80, in denen der Torwart stand.
Ne? Ja, genau. Also das ist halt auch diese Bewegungsabläufe und dieser Instinkt, der muss dann erst wieder gereizt werden und der muss erst wieder kommen. Und der Nielsen hat ja jetzt gezeigt, der hat einen Lauf und der macht es, und klar, das ist zwar vielleicht unfair seinen Mitspielern gegenüber, die Stärke der Fördermannschaft jetzt auf einen Spieler zu reduzieren, aber in dem Fall ist es halt manchmal so, dass dich einer mitzieht und in 2 Wochen ist es vielleicht wieder ein anderer. Aber so wie der aufspielt seit Jahresbeginn ja schon, ne, kann man eigentlich hoffen, dass er über die Saison hinaus bleibt.
Ja, ich habe ja so zwitschern hören die Vögel draußen auf dem Baum, dass er sich das gut vorstellen kann zumindest. Das wird natürlich dann auch im Gehalt abhängen und ob ein anderer Verein sagt, na, bei uns kriegst du aber halt mal ein paar Euro mehr. Aber er kann sich zumindest gut vorstellen, er fühlt sich sehr wohl in Fürth und das heißt, er genießt auch diese Ruhe, die er in Fürth hat, ein Trainer, der ihm vertraut. Er muss sich nicht jede Woche vor 10 verschiedenen Journalisten von Boulevardblättern rechtfertigen, warum er mal jetzt kein Tor geschossen hat, sondern er hat auch die Ruhe, einfach nur Fußball zu spielen. Das taugt ihm angeblich sehr.
So wie zuletzt vielleicht in Düsseldorf, wo natürlich der Druck viel höher ist und die Aufmerksamkeit höher. Klar, das ist ja übrigens auch, ich habe ja immer noch Kontakt mit Rufen Schröder, dem ehemaligen Fürther Manager. Der sagt ja auch, in Mainz ist ein idealer Erstligist, ein Bundesligist für Spieler, die da absolut in Ruhe arbeiten können, weil die haben auch eine ganz kleine Presselandschaft, ähnlich wie Fürth ja auch. Also das ist ja völlig unaufgeregt, was bei uns passiert. Und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für junge Spieler oder auch für Problemspieler mit Karriereknick. Und ich möchte jetzt nicht von einem Problemspieler reden, aber Nielsen hatte definitiv einen Karriereknick, sich da wieder zu sammeln.
Wir haben jetzt viel geredet schon über dieses Spiel. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Stefan Leitl hat laut Homepage der Spielvereinigung danach gesagt, obwohl wir in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht haben, müssen wir auch die erste Halbzeit für uns entscheiden. Siehst du das ähnlich? Also, dass das kein gutes Spiel war, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber dass sie die erste Halbzeit für sich entscheiden müssen, siehst du das auch so?
Nö. Da muss ich ihm tatsächlich widersprechen, aber das ist auch interessant. Also erstens mal hat der Trainer natürlich, der weiß von Anfang an, welchem Spieler er welche Aufgaben zugewiesen hat. Das wissen wir da oben auf der Tribüne nicht. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, schauen wir von oben auf das Spiel und tun uns manchmal leicht zu sagen, links wäre die ganze Seite frei, warum spielt er nicht links? Ne? So wie es halt eigentlich auch das ganze Publikum macht bei einem normalen Spiel mit vollen Rängen. Aber deswegen erlaube ich mir auch dieses Urteil, dass ich sage, also in der ersten Halbzeit, ja, da gab es diese Tillmann-Chance aus 3 Metern, da gab es diesen Hirgotta, der an den Außenpfosten geschossen hat. Naja, aber dann hast du unentschieden. Ne? Mhm. Aber das alleine Großchancen, finde ich, machen jetzt nicht ein Spiel aus. Und ich finde, Osnabrück hat es schon gut gemacht. Also die waren unangenehm und die haben aus ihren Möglichkeiten, und zwar, das sind keine berauschenden, das sind ja lauter No-Names, aber die haben mit biederem Fußball, haben die Fürther echt vor eine Herausforderung gestellt. Und die waren, glaube ich, also ich hatte den Eindruck, die waren sehr beeindruckt, die Fürther.
Das kann man jetzt auch so sehen, dass entweder die zweite Liga so ausgeglichen ist, dass tatsächlich jeder jeden schlagen kann, außer Bielefeld, die gewinnen gegen die meisten Gegner. Oder dass halt das Niveau so überschaubar ist, dass es reicht, abzuwarten und mit No-Names halt ein bisschen zu kontern. Und es ist fast jede Mannschaft in der Defensive anfällig, ne? Dass man mal ein Tor oder zwei Tore macht.
Ich fand es gestern vor allem interessant zu sehen, dass normalerweise, wenn Fürth gegen die vermeintlich großen Teams spielt, wie Stuttgart und HSV, dann stellt man ja gerne die Fürther Mannschaftsleistung in den Vordergrund. Und gestern hat Fürth wie eine große Mannschaft gewirkt, nämlich mit vielen Einzelkönnern, die sich ein bisschen die Zähne aus einem Kollektiv ausgebissen haben. Mhm. Wenn ich da allein einen Seguin sehe, diese Ballbehandlung und diese Tricks und der Tillmann, also den, ich sehe den ja noch nicht lange im Rohnhof, der beeindruckt mich schon, was der auf engem Raum kann. Ne? Aber das hat da wie brotlose Kunst gewirkt.
Das ist traurig, aber zumindest ist es eine schöne Aussicht für die nächsten Jahre. Vielleicht, weil Timothy Tillmann ist ja auch wahrscheinlich einer der Stützen der Mannschaft. Würde ich jetzt mal als jemand, der doch eine gewisse Zuneigung zu Spielfang hat, auch so sehen, dass er jemand ist, der auch jetzt momentan immer spielt, weil er eben eine Stütze sein soll für die Zukunft. Also er hat ja seine Leistung in HSV, war jetzt auch nicht so berauschend, dass man sagen könnte, er hätte unbedingt wieder anfangen müssen gegen Dynamo. Ne?
Ja.
Aber er kriegt scheinbar das Vertrauen von Stefan Neidl, dass er eben auch in diese Rolle hineinwächst, die ihm wahrscheinlich zugedacht ist
für die Zukunft. Ich habe mich auch damals schon gewundert vor der Corona-Pause, dass der schon seine ersten Einsätze bekommen hat, weil Neidl hat ja den Ball sehr flach gehalten. Also das Motto bei Tillmanns Werdegang ist ja, überfrachtet den Jungen nicht mit Erwartungen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Ne? Und da ist und das berücksichtigt halt dieser Trainer extrem. Deswegen ist man umso überraschter, dass der ja eigentlich gerade auslaufen kann, so sage ich jetzt mal überspitzt. Ja. Also das ist ein feiner Fußballer. Der muss halt auch im Kopf erstmal klar werden, was er da erlebt hat in seiner jungen Karriere, bei Bayern im Kader und so weiter. Ne? Also und dann, ja, also auf den bin ich sehr gespannt. Und du musst ja auch sehen, es wird viel Fluktuation geben in den nächsten 2 Jahren, aber mit Tillmann wird man wohl planen.
Ich habe zuletzt auch mit einem ehemaligen Mitspieler aus seiner Jugendzeit gesprochen, der meinte, dass er ist eine Granate, wie du auch vorhin sagtest. Mhm. Er braucht dann nur dieses Selbstvertrauen und dann noch ein bisschen diese Körperlichkeit für die zweite Bundesliga. Aber wenn er mal da dabei ist, kann er auch zu einem der besten Spieler der Spielvereinigung werden, sagt ja ein ehemaliger Kollege. Ne? Natürlich ist der Sprung vom Jugendfußball in den Herrenfußball oftmals ein sehr großer, das sieht man ja auch. Aber zumindest ehemalige Mitspieler sehen schon auch sehr viel Potenzial in ihm. Ne?
Ja, wobei, und dann zur Kopfsache gehört natürlich auch, sich vielleicht auch in der Rückwärtsbewegung mehr einzuschalten. Und so wie ich ihn als Spielertyp jetzt schon sehe, und da bin ich auch forsch mit Schubladen aufmachen, sehe ich ihn eher ein wenig so als Ballkünstler als Malocher. Und wenn er das noch sich aneignen kann, dann würde ich sagen, dann wird was aus ihm. Also der muss auch arbeiten. Das ist zum Beispiel was ein Daniel Cateruel komplett verinnerlicht hat. Also der rennt vorne wie ein Has und hat dann noch diese Kaltschnäuzigkeit und die Technik.
Ich habe nochmal auf die Homepage der Spielvereinigung gerade geschaut, denn da habe ich gestern Abend ein Zitat gesehen von Stefan Neidl, ein weiteres, das mich etwas stutzig gemacht hat. Er sagte, die erste Halbzeit hat mir nicht gut gefallen, da haben wir schon gesprochen. Die zweite Halbzeit war gut und in der Summe ist es keine gerechte Niederlage. Ich fand jetzt nicht, dass die zweite Halbzeit gut war und hat Stefan Neidl einfach einen anderen, besseren Blick als wir beide auf den Fußball.
Ja, also da ist er manchmal so wie so, wie sagt man, eine Löwenmutter, die ihre Jungen verteidigt, ne? Also der Jens Keller vom Club sagt ja auch, er will jetzt die Mannschaft nicht hier vorführen, ne, und auf sie eindreschen. Und klar, das macht der Leitl auch. Und deswegen gibt es ja uns Journalisten, die da einen unverstellten Blick drauf haben. Und da gebe ich ihm nicht recht. Also ich fand, in der zweiten Halbzeit war halt ein einziges Anrennen mit viel Wut im Bauch, wenig Struktur, viel weite Bälle. Das ja fast auch noch zum Erfolg geführt hätte. Gab ja, wie du erwähnt hast, vom Cater noch einige Chancen. Aber das hatte ja nichts mit einem strukturierten Angriffsspiel zu tun.
Hast du dann auch gestern nach dem Spiel in der PK eine Frage an Stefan Neidl gestellt? Ging das momentan überhaupt? Kannst du ihm auch kritische Fragen stellen momentan?
Also wir dürfen halt kurz nach Schlusspfiff gibt es halt eine Journalisten-WhatsApp-Gruppe und da habe ich halt meine drei Fragen reingeschrieben. Wie schwer ist die Verletzung von Nielsen? Wie lange wird er ausfallen?
Was ist die Antwort darauf?
Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Zeit, weil wir heute so früh uns getroffen haben, diese PK anzuschauen. Das werde ich dann jetzt
mal nachdrehen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird der Flachpass. Ihr müsst nicht nur Podcast hören, sondern auch vielleicht nochmal ganz kurz auf nordbayern.de vorbeischauen oder die Nürnberger Nachrichten kaufen von der Donnerstagsausgabe, was natürlich immer lohnt. Das können wir nur betonen an dieser Stelle, aber dann auch zu wissen, wie es Harvard Nielsen geht. Aber ist es momentan ein seltsames Arbeiten für dich oder ist es auch angenehmer, weil man nicht nach dem Spiel sofort runtersprinten muss in die Mixzone, um die Spieler gerade noch zu bekommen?
Ja, klar, wenn du das ansprichst, klar, wobei, nee, das ist eigentlich kein Faktor. Ich habe halt gestern, also was Neues ist, dass wir mittlerweile durch unsere Homeoffice-Tätigkeit das Redaktionssystem auf unsere Laptops gespielt
bekommen. Wahnsinn, wir sind in der Zukunft angekommen.
Genau, und ich habe tatsächlich die Seite, die komplette, oder den Artikel, den ich noch fertig machen musste, mit dem Spiel im Stadion fertiggestellt. Und mit dem Kollegen aus Nürnberg dann, der hat das Bild draufgestellt. Also das waren früher mehr Arbeitsschritte und jetzt sind es viel weniger. Allerdings habe ich natürlich nach Schlusspfiff war ich dann halt noch am Rödeln und habe dann noch den Bildtext für die Lokalsportseite zum Beispiel gemacht. Spielbericht schicken wir immer mit Schlusspfiff an unsere Online-Redaktion, die dann nach dem Tickern eben diesen Spielbericht gleich online stellen und der dann ja auch immer fleißig kommentiert wird von unseren Usern. Und dass diese Pressekonferenz wegfällt und diese Mixzone, ja, dieses Mixzone-Ritual, wo wir die Spieler interviewen, das ist natürlich ein bisschen Stress, wobei man dazu sagen muss, in letzter Zeit haben sich die Spieler auch immer sehr viel Zeit gelassen, bis sie in diese Mixzone kamen. Insofern, da hätte ich noch 10 Texte schreiben können. Wir haben das auch mal angemahnt. Aber ja, alles machbar und wir sind da im ständigen Austausch, wie der Verein ja so gern diese Floskel verwendet. Aber ja, also es ist momentan auf jeden Fall kein hundertprozentig journalistisches Arbeiten. Also es ist unbefriedigend, weil ich schon immer gerne die Spieler vor mir stehen habe und wenn ich die frage, das war ja heute mein Scheißspiel, oder? Und wenn ich dann sehe, dass ihm die Kinnlade runterfällt, dann ist er nicht meiner Meinung. Wenn er, weil seine Aussagen sind ja sowieso so diplomatisch, dass er niemandem wehtun will. Aber wenn ich das Gesicht dazu sehe, dann weiß ich, wie ich es zu werten habe. Und darauf lege ich großen Wert und das fällt momentan alles weg. Und Nachfragen kannst du natürlich auch keine stellen.
Das ist ja das Wichtige, weil man kennt das ja auch von mediengeschulten Menschen in der Politik oder auch im Profifußball. Die antworten halt dann so drauf, dass sie vielleicht auch manchmal nicht alles sagen, ne?
Natürlich.
Dann hast du keine Möglichkeit. Also das ist natürlich, wie du sagtest, kein wirklich journalistisches Arbeiten, sondern man stellt zwar Fragen, wie wenn man die per E-Mail stellen würde und würde dann schriftliche Antwort bekommen.
Genau.
Und das ist natürlich auch ein Problem, man kann natürlich nicht so kritisch dann sein, weil man eben gar nicht so nachfragen kann.
Natürlich. Und die bügeln das schön weg rhetorisch. Und dann ist es natürlich, das ist unser Einmaleins, dass wir dann halt sagen, aber sorry, dass jetzt die Frage hast schön umkurvt, das kann man ja auch auf die lustige Art machen. Manche Spieler müssen ja schon selber lachen. Mhm. Ne? Natürlich wollen die nicht, wenn, schon mal angenommen, wir fragen einen Abwehrspieler, was er von dem Sturm von gestern Abend hält. Der kann er ja unmöglich sagen, die Jungs haben alles gegeben, wenn der Hirgotta am Pfosten schießt und der Cater partout nicht trifft. Aber gedacht hat es sich hundertprozentig. Oder wenn ich den Burkhardt seine Mimik dann dazu mir vorstelle, ne? Also klar raufen die sich die Haare und denken sich, Mensch ins Kinder, ey, die ganze Woche trainierst du es und jetzt kannst du das nicht.
Apropos Arbeit, normalerweise bist du ja viel am Trainingsgelände, das kannst du momentan auch nicht sein. Eine Frage, die immer wieder aufkam, die hast du letztens in einem Artikel ganz kurz angeschnitten, was die Spieler eigentlich unter der Woche machen, weil also sie waren in Quarantäne vor dem ersten Spiel. Mhm. Und jetzt sind sie ja nicht mehr in Quarantäne. Wie sieht das aus? Kannst du das noch kurz unseren Usern erklären?
Ja gut, der Stefan Leitl hat uns erklärt, dass die zu Hause sind bei ihren Freundinnen oder, keine Ahnung,
oder auch Freunden vielleicht auch.
Freunden, Single-Wohnungen, WGs. Und da einfach versuchen, so wenig wie möglich rauszugehen, also angeblich gar nicht.
Das kann ich sagen, ist nicht der Fall. Ich habe zwei Spieler gesehen auf der Straße.
Ja, ja. Also sie sollen halt nicht groß einkaufen. Das können ja ihre Lebensgefährten für sie machen. Und aber wer keine hat, der muss es natürlich selber machen. Und aber sie machen es halt anscheinend so wenig wie möglich oder sie lassen sich es liefern. Fakt ist, dass der Profifußball kann sich keinen weiteren Corona-Fall leisten. Also erstens würde die Glaubwürdigkeit weiter sinken und zweitens der Spielplan würde einfach komplett zusammenbrechen.
Glaubst du nicht, dass es vielleicht sogar taktisch sein kann, dass ein Verein sagt, jetzt habe ich gar keine Chance mehr, jetzt versuche ich die Saison abbrechen zu lassen? Dass ein Verein so weit denkt?
Da müsstest du ja gezielt dich mit Corona infizieren.
Oder man fälscht einen Test. Das kann natürlich. Also das ist natürlich weit hergeholt und vielleicht etwas arg fußballromantisch in Ablehnung des kranken Systems, wie auf einem Spruchband stand vor dem Rundhof. Aber glaubst du nicht, dass Vereine so weit gehen könnten? Zum Beispiel Dynamo, wenn sie jetzt die ersten 3-4 Spiele aufliegen, dann sind sie ja so gut wie abgestiegen.
Ja, es ist zu riskant. Dadurch, dass das ja momentan so stark streng überwacht wird. Wenn das auffliegen würde, dann würde der Verein ja viel mehr als den Abstieg riskieren. Also dann müsstest du ja eigentlich 3 Ligen runter befördern. Mhm. Nee, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee.
Vielleicht zum Abschluss, wir haben ja schon relativ lange jetzt wieder aufgenommen. Ich habe letzte Woche den Florian Pöllmann gefragt, was er glaubt, wohin die Saison noch geht für die Spielvereinigung. Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, es geht um die goldene Ananas, oder? Also nach oben geht jetzt nicht mehr viel und nach unten, nachdem Wiesbaden oder der Club ständig auch nicht viel gewinnt, hat die Spielvereinigung immer noch 7-8 Punkte nach unten. Oder glaubst du, dass es nochmal eng werden kann, auch nach unten?
Wahrscheinlich niemals. Also mit Abstieg wird das Kleeblatt in dieser Restspielzeit nichts zu tun haben. Allerdings wird diese goldene Ananas, wie du sie nennst, so stark blinken wie noch nie. Mhm. Weil jeder Tabellenplatz bares Geld ist. Das war es schon immer. Aber gerade jetzt, wo jeder Verein weniger Geld zur Verfügung hat, weil ihm die Zuschauereinnahmen wegbrechen und dann ist es ein riesen Geldtopf, an den die ran wollen und müssen. Und der Druck intern, glaube ich, der ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Der wird uns auch nach außen hin, glaube ich, nicht so kommuniziert.
Also glaubst du, dass es auch wieder Siege geben wird? Weil ich gestern Abend noch ein bisschen in den Fanforen gelesen, wie so die einhellige Meinung ist. Und dann kam immer, wenn sie so spielen, dann holen sie keinen einzigen Punkt
mehr. Ja, natürlich. Also wenn sie so spielen, freilich nicht. Aber erstens, die Chancen waren da. Die gehen auch mal gegen einen anderen Gegner rein. Und zweitens, also ich sehe immer noch das HSV-Spiel vor mir. Und da hat mir das Kleeblatt gut gefallen, weil das war ein echt starker Gegner. Ich meine, was die allein auf der Bank hatten, der HSV. Also das war ja eine halbe Mannschaft, die in jedem anderen Verein in der Startelf gestanden wäre. Mit Harnik und Co. Und insofern, also Hut ab. Und mit einem wiedergenesenen Nielsen und vielleicht auch irgendwann mal wieder mit einem Mergim Mafraj, der gestern neben unseren Presseplätzen stand.
Übrigens. Sehr gut gekleidet war, hat man auf den Bildern gesehen.
Immer gut und gut gestylt. Achtet da, glaube ich, sehr drauf. Nein, also dann ist mit der Spielvereinigung da oben noch zu rechnen. Mit da oben meine ich Platz 4 bis 6.
Genau, also wobei jetzt ja Darmstadt da die Spielfang auch schon ein bisschen abgehängt hat, ne? Wahnsinn. Ich habe gestern noch geschaut und in der Rückrundentabelle ist Darmstadt auf dem ersten Tabellenplatz. 22 Punkte in der Rückrunde.
Verrückt.
Und gegen wen spielt die Spielfang demnächst?
Gegen den SV Darmstadt mit Serdar Dursun.
Genau, und darüber werden wir demnächst wahrscheinlich wieder sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde des Vierter Flachpass. Wir melden uns demnächst wieder. Einen schönen sonnigen Tag, die Vögel zwitschern immer noch. Martin Schano strahlt immer noch, also der Tag kann immer noch ein sehr schöner werden. Macht's gut, ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.